Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade! Mit Frank Buschmann und Wolf Fuchs.
Heute zu Gast Patrick Ittrich.
Das wusste ich nicht. Hallo, hier ist die Glanzparade. Wir haben Geburtstag. Und zum 30. haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen und einen sehr besonderen Gast ausgeladen. Frank Buschmann ist nicht hier. Patrick ist hier.
Ich bedanke mich.
Patrick,
danke,
schön, dass du da bist.
Das gute Intro auch.
Timo Schmidtchen, der an allen 30 Sendungen erfolgreich teilgenommen hat. Lass die Musik ruhig noch ein bisschen laufen.
Ja.
Alex Geißler in der Regie. Hervorragend. Wir feiern hier. Hier fliegen die Löcher aus dem Käse. Patrick hat gerade schon gesagt, was sind das hier für Lichter? Es sind Geburtstagslichter, wie wir mittlerweile wissen. Ja, Frank Buschmann ist heute absent. Er ist im Schnee. Unten eingeblendet. Grüße aus aller Welt. Grüße aus aller Welt. Glückwünsche aus aller Welt.
Die uns erreicht haben.
Frank Buschmann ist absent. Er ist im Schnee. Er hat sich eine kleine persönliche Auszeit genommen. Das sei ihm gegönnt. Uns haben spektakuläre Bilder erreicht.
Hallo! Ich habe keine Zeit. Ist der Ittrich wirklich bei euch? Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich muss los. Hab Wasser im Knie. Ciao!
Das friert nicht fest.
Ja. Aber da sieht man klar, er braucht diese Auszeit. Also ist gut, dass er ein paar Tage frei hat. Er wird dann am Samstag wieder zu uns stoßen. Da gibt es ein Glanzparaden-Spezial im Anschluss an das Tipico-Topspiel. 21.30 Uhr, eine Stunde, ne? Die Zeit nehmen wir um nichts. Sag doch mal was.
Ich wollte eigentlich erstmal den Gast, dass der Gast erstmal. Du hast so viel erzählt, das war sehr schön, ein tolles Entree.
Ja, was soll ich sagen? Also wir haben ja auch noch ein bisschen was zu tun. Also er ist natürlich Gast dieser Sendung, aber er ist natürlich auch Teil dieser Sendung. Und als Teil dieser Sendung interessiert ihn ganz sicher, wie wir stehen und wo wir stehen, auch in Österreich. Denn es hat ja Gründe, warum Frank Buschmann in Österreich unterwegs ist. Wir müssen ein bisschen gutes Wetter machen. Deshalb Buschi mit Wasser im Knie. Wie ist das aktuelle Ranking? Wie sind wir gelistet?
Hallöchen.
Guck doch mal. Da sind wir doch wieder auf 8.
So schnell.
Buschmann unter dem österreichischen Schirm. Zack. 8.
Kannst du uns in irgendeinem Land auch weiterhelfen? Hast du irgendwie österreichische Connections oder?
Also ich glaube, dass das ganz stark ansteigen wird nach dieser Sendung, da bin ich relativ sicher.
Wo denn? Ne?
In Hamburg?
Überall, oder?
Selbstverständlich überall.
Südkorea ist am oberen Rand, 186.
Ja, wir sind wieder...
Ja, Mann, wir sind wieder im Kommen.
Wir sind wieder wer?
Kannst du in Südkorea was für uns tun?
Nein, aber in Polen.
Oh. Das ist natürlich gut. Schweiz?
Schweiz ist mir zu neutral.
Wann hast du deine internationale Karriere beendet?
Länger her. Also das war ja keine Karriere. Ich war ja nur Additional Assistant Referee. Also für die, die nicht wissen, was das ist, dass der Torrichter, der hinterm Tor rumgesprungen ist, mit diesem kurzen Ding in der Hand, also der Fahne, und dem Schiedsrichter gesagt hat, wenn ein Ball im Tor ist oder nicht im Tor ist. Das hat natürlich nie funktioniert.
Das gab es in der Euroleague.
Das gab es nicht in der Euroleague, das gab es in der Champions League. Das hat natürlich nie funktioniert, weil du hast auf der Torlinie gestanden und dann gab es einen weißen Ball, einen weißen Stutzen, einen weißen Schuh, einen weißen Pfosten und du solltest innerhalb von einer Zehntelsekunde entscheiden, ist der Ball im Tor oder nicht im Tor. Das habe ich 4 Jahre lang gemacht. Ich glaube, relativ gut.
Bist gut rumgekommen?
Ich bin gut rumgekommen.
Du hast so einen Stock in der Hand gehabt.
Genau,
ne?
Das war so ein kleiner Stock. Und das Interessante ist ja, du bist ja eigentlich als Schiedsrichter gewohnt, das Spiel vor dir konisch offen zu haben und läufst dem Spiel hinterher. Da sind alle auf dich zugerannt. Du hast gedacht, die rennen dich um. Und du musstest in der Tat, das war so eine Anweisung, mit einem Fuß immer auf der Torlinie stehen und durftest dich so nicht so richtig geil bewegen in jede Richtung. Ja. Und dann kam das auch schon mal vor, dass du so mal mitten in die Visage gekriegt hast. Dann konntest du recht nicht sehen. Ja. Du solltest auch noch helfen bei Handspielen und bei Strafraumsituationen. Also eigentlich warst du der Mann für alles, der eigentlich nichts entscheiden konnte.
Ja, der Peter Pakul hat es mal gesagt. Was ist der Torrichter? Da stehen halt noch so 2 Pinguine hinterm Tor. Keine Ahnung.
Ja, das stimmt. Der fand sich so richtig gut. Aber man ist rumgekommen.
Gut. Wir reden an dieser Stelle immer gerne über das vergangene Wochenende.
Ja.
Du warst Vierter in
Dortmund.
Besondere Vorkommnisse?
Viele Tore.
Auch schnelle Tore.
Auch schnelle Tore.
Innerhalb kürzester Zeit viele Tore.
Und ich muss wirklich sagen, gar keine besonderen Vorkommnisse. Das ist ja als Federoffizieller ist man ja immer, ja, so ein bisschen der, nicht der Punching Ball, aber man federt schon viel ab. Und diesmal gab es nichts zu federn.
Es gab nichts zu federn.
Es gab gar nichts zu federn.
Weil die einen haben geprügelt, die anderen wurden verprügelt. Das war relativ klar.
Das war klar.
In welche Richtung nicht viele wer Fragen stellt. Ist und in welche Richtung es läuft.
Ja. Wobei man sagen muss, Wolfsburg hatte ja auch die Möglichkeit zum 1-0. Man weiß natürlich immer nie, wie es ausgegangen wäre, wenn sie es denn dann geschossen hätten.
Ja.
Aber am Ende muss man sagen, als Federoffizieller ist es ja wirklich so, dass man ja immer denkt, der macht ja irgendwie, der hält nur die Trainer in Schach. Und das ist ja auch Quatsch. Also als Federoffizieller hast du ja mehrere Aufgaben.
Aber aus deiner Erfahrung, Flo Kohfeldt und Marco Rose, eher ruhige Vertreter oder eher impulsiv und dann schon der vierte Offizielle auch so ein bisschen als Ein-Mann-Blauhelm-Kommando?
Ja, ich würde es nicht ganz so hart ausdrücken,
ja.
Aber schon auch Trainer, mit dem man mal ein Wort mehr wechseln könnte, wenn es denn zur Sache ginge.
Okay.
Also in dem Falle ist es so, bei Florian Kohfeldt auch zu Werderaner Zeiten sicherlich ein impulsiver Trainer,
ja.
Aber auch immer einen, den man eigentlich gut erreichen kann. Es ist, man muss auch das ein bisschen abschätzen als Federoffizieller. Es ist natürlich was anderes, wenn da vielleicht gerade ein junger Schiedsrichter steht oder gerade jemand, der aufgestiegen ist und man die noch nicht so gut kennt, dann geht man vielleicht mit denen auch ein bisschen anders um, als wenn da, ich bezeichne mich jetzt mal als einen gestandenen Schiedsrichter, ja. Aus der Bundesliga.
Du bist gestanden.
Danke.
Du bist gestanden.
Danke sehr.
Auch manchmal, aber auch meistens ein Stehender. Egal.
Ja. Danke sehr.
Ja.
Also ich finde, dass man da schon das merkt als Schiedsrichter, aber wenn es eine Entscheidung gibt, die sehr fragwürdig ist für die Spieler und für die Trainer, ja. dann muss man schon mal ein bisschen was aushalten. Ja. Aber das gehört dazu.
Mhm. Wer sind so die Wortgewaltigsten? Kannst du das so sagen?
Nee.
Gut.
Nächstes Thema. Was haben wir als Vierter?
Also, falls ihr euch fragt, Patrick hat sein Kulturtäschchen dabei. Wir packen es gleich aus und gucken nach den Cremes.
Nicht, dass die Leute jetzt irgendwie
er zieht hier ein. Was sind das hier für Lichter? Was ist das für ein Kulturtäschchen? Das gucken wir uns gleich noch an. Ich war beim Derby. Gladbach gegen Köln mit Timo zusammen. Ein tolles Spiel. Der FC hat Timo verdient gewonnen.
Definitiv.
Derbysieger. Zweimal in diesem Jahr. Da ging es um Intensität im Vorfeld. Wer will es mehr? Und der FC wollte es mehr und konnte es auch mehr. Es gab im Vorfeld ein paar Bedenken, weil es um eine Fahne ging, um einen Fahnenklau ging. Möglicherweise hätte, wenn diese Fahne jetzt aufgetaucht wäre im Gladbacher Block, das zu einer höheren Eskalationsstufe gesorgt. Ich habe das einmal miterlebt bei Hertha in Rostock, als eine Fahne präsentiert wurde und die Leute komplett durchgedreht sind, weil das wirklich maximale Provokation ist, Ultragruppierungen.
Klar.
Ultragruppierungen waren da, aber es ist so gesehen alles ruhig geblieben. Im Anschluss dann sind ein paar Gladbach-Ultras Richtung Kabine gezogen und wollten reden. Und man hat sich dann auch ausgetauscht und es gab auch eine Menge zu reden. Aber grundsätzlich, wenn wir so über das Spiel sprechen, Dennis Aitekin war der Unparteiische und wir sind ja heute tatsächlich ein bisschen schiedsrichterlastig.
Ja, hab ich gehört.
Ein sicherer und sehr guter Leiter dieses Spiels.
Ja, mittlerweile muss man ja sagen, ich kann hier so über Dennis sprechen, weil wir befreundet sind und ich habe mir das Go geholt.
Ja.
Nicht von ihm, aber ich habe das.
grundsätzlich.
Ein kleines Go-Go. Ja. Nein, Dennis Aitekin ist wirklich ein richtig hervorragender Schiedsrichter und was er halt auch wirklich gut macht, die Dinge auch transparent zu erklären, wenn es dann mal zu kritischen Situationen kommt. Das macht er gut. Aber es bringt ja nicht immer irgendwas zu erklären, wenn ich irgendwie immer nur keine guten Entscheidungen getroffen habe. Aber es wäre schon ganz gut, wenn die Entscheidungen am Ende auch, und das ist ja auch unser Ehrgeiz als Schiedsrichter, die Entscheidungen richtig zu treffen auf dem Platz. Und das hat er da auch getan und man muss sagen, dass er das Spiel echt richtig gut gepfiffen hat.
Es gab diese eine Szene, wo dann auch der Videoassistent, ich weiß gar nicht, wie die Kommunikation dann da läuft, Aitekin hat es durchgehen lassen, Dann gab es einen Einwand des Videoassistenten.
Das ist jetzt die Frage.
Und wer sagt dann, guckst dir nochmal an oder sagt, ITG, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, guckt's euch nochmal an, soll ich's mir nochmal angucken?
Ja, also das ist ja genau das große Thema, was sich auch immer viele Leute fragen, wie ist eigentlich die Kommunikation zwischen dem Schiedsrichter und dem Videoassistenten? Grundsätzlich ist die Erstbeurteilung, die der Schiedsrichter trifft, die teilt er dem Videoassistenten immer mit, eigentlich teilt ihm den gesamten Team mit. Das heißt, durch unser Funk, der immer frei ist, für alle hörbar, weiß jeder, was der Schiedsrichter entschieden hat, weil er es immer gleich beurteilt. Und das hat er beurteilt, im Sinne von, das Spiel läuft weiter, was er genau gesagt hat, weiß ich nicht. Und dann besteht da die Frage, ist es ein Foul, ist es kein Foul? Ist es dieses typische Drüberhalten oder ist es ein Untertreten? Und wenn der Videoassistent der Meinung ist, dass es ein klar falscher, was Dennis dort gemacht hat, dann schickt er ihn natürlich raus aufgrund dieser klaren und offensichtlichen Fehlentscheidung. Ja. Aber hier kann es auch sein, dass es gibt die Möglichkeit, dass auch der Schiedsrichter aufgrund der Gesamtkonstellation des Spiels, der Riesenthematik auch mal einen Review selber initiiert für die Transparenz und einfach auch mal zu schauen, was habe ich da eigentlich gemacht, dass die Entscheidung so elementar wichtig fürs Spiel, ich will mir das selber nochmal anschauen.
Ja.
Die zwei Möglichkeiten gibt es.
Ja, und das fand ich, also für die Temperatur des Spiels, Timo war ein umsichtiger Leiter der Sendung, für die Temperatur des Spiels genau richtig, sich das nochmal anzugucken und dann eben auch allen Beteiligten zu erklären, warum er diesen Treffer dann gegeben hat. Und dass es nicht, weiß ich, gefährliches Spiel, hohes Bein, offene Sohle, whatever war, sondern dass die Aktion von Kainz, glaube ich, war es, dem Ball galt.
Genau, gegen Ginter, glaube ich, war das, ne? Genau.
Ginter kommt zu spät.
Genau.
Und also es ging wirklich um ein paar Hundertstel
Sekunden. Es sind ein paar Hundertstel und das sind, glaube ich, die ganz, ganz schwierige Situation, auch für den Schiedsrichter, weil es um so eine Knappheit ist der Entscheidung. Es geht ja um das ist ja genau das Problem. Will ich versuchen, den Ball wegzuspitzeln mit einem langen Bein oder nehme ich eine Verletzung in Kauf, indem ich drüber halte? Und das gilt es zu unterscheiden, ein Bruchteil einer Sekunde. Und da war halt genau der Fall gegeben, dass eher dieses Wegspitzen der Fall war, als dieses typische, den Schlappen drüber halten, was wir alle kennen.
Ja.
Und das hat Dennis für sich auch so beurteilt und kommuniziert. Man kann das nicht immer machen. Mhm. Man kann nicht immer jede Entscheidung für jeden erklären, weil wir wollen auch Fußball spielen.
Ja.
Aber es gibt halt Spiele, da ist es halt so, da ist es vielleicht besser. Jetzt würde sich der eine vielleicht wünschen und sagen, das kann man in jedem Spiel machen, weil eigentlich hat jeder ja eigentlich das Recht darauf, erklärt zu bekommen, was da passiert. Das kann man auch mit Zeichen und Gesten machen. Man muss es nicht immer jedem erklären. Aber in diesem Fall und in ganz speziellen Fällen tut das nicht nur dem Spiel, sondern auch dem gesamten Fußball vielleicht sogar ganz gut.
Ja, weil in dem Fall war es so, Ginter verletzte sich bei der Aktion.
Ja.
Also es war durchweg undurchsichtig für die Zuschauer außenrum. Ja. Es fand unmittelbar vor der Bank statt. Und da es wirklich um Hundertstel Sekunden geht, kann es Wahrnehmungsunterschiede geben.
Ja.
Und in dem Fall guckt er sich's an und erklärt es dann.
Ja.
Und das fand ich sehr, sehr angemessen für dieses Spiel.
Es hat auch noch einen weiteren Vorteil, dass wenn man es sich angeschaut hat als Schiedsrichter, auch vielleicht es ihm auch mehr abgenommen wird, weil er es sich nochmal angeschaut hat.
Ja.
Dass man sagt, okay, er trifft jetzt seine Entscheidung nicht nur auf Grundlage dessen, was er live gesehen hat, sondern auf Grundlage dessen, was ihm jetzt nochmal präsentiert wird. Nichtsdestotrotz ist das System Videoassistent oder VAR ja basierend auf einer klaren und offensichtlichen Fehlentscheidung von diesen vier Säulen, die wir haben.
Ja? Ja.
Also in diesem Fall war es die Torerzielung.
Ja.
Ja? Und das muss es aber auch bleiben.
Ja. Was wir auch noch an diesem Wochenende erlebt haben, erneute Kopfverletzung für einen Spieler von Arminia Bielefeld.
Ja.
Das ist jetzt der dritte
Kunze,
in Folge bei Arminia Bielefeld.
Ja.
Also Kopfverletzungen sind zum Thema geworden ein Stück weit.
Ja, weil sie sich häufen gerade. Also ich habe das Spiel gepfiffen, als Fabian Klos sich so schwer verletzt hat und die Kopfverletzung hatte. Und da zuckst du echt zusammen, wenn du siehst, wenn das, und du hörst es auch noch, ne? Das ist schon echt, das ist alles andere als gut. Und da fühlt man auch mit selber, wenn man irgendwie selber verletzungsgeplagt ist, dann weiß man selber, wie es ist, wenn sich jemand auch so schwer verletzt. Und das ist natürlich gerade bei Bielefeld Thema jetzt, logischerweise, weil es in der Häufung bei denen halt passiert ist. Nichtsdestotrotz muss man diese jede Situation und jede Szene aber separat betrachten. Ich kann jetzt nicht sagen, weil jetzt irgendwie dreimal eine Kopfverletzung bei einer Mannschaft passiert ist, dass ich dann am Ende dreimal zusammenzähle und dann vielleicht deswegen irgendwie eine rote Karte ausspreche. Das geht natürlich nicht. Mhm. Man muss jede Situation für sich selber bewerten. Und ich kann total verstehen, dass Matthias in dem Moment eine gelbe Karte gezeigt hat. Sicherlich ist das eine total schwierige Situation, auch für den Videoassistenten, aber man muss sich immer die Frage stellen, ist es klar und offensichtlich falsch? Die Gesamtkonstellation, Bielefeld, dann sagen beide Trainer, hätte man noch rot geben können, sorgt natürlich dafür, dass die Meinung wahrscheinlich am Ende ist, oh, da hätte man aber rot machen müssen. Das muss man aber separieren von der fachlichen Meinung, das ist nun mal leider so.
Mhm. Ja, ich habe das Spiel gemacht gestern. Am Sonntag mit den XXL-Highlights und wir haben mit Alex Feuerherd, unserem Schiri-Chef, gesprochen und der meinte, gelb durchaus vertretbar, weil es halt kein spitzer Ellbogeneinsatz ist. Und ich habe mich gefragt, nachher gibt es dann diese Interviews, beide Trainer sagen klare Rote. Ist das dann für den Schiedsrichter ein Indiz, dass es vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung war oder wie du gesagt hast, einfach fachlich entscheiden müssen?
Ja, es gibt ja manchmal, das ist keine Schwarz- und Weiß-Entscheidung. Es gibt manchmal eine bessere Entscheidung und eine schlechtere Entscheidung. Und es obliegt mir nicht, das muss ich jetzt nochmal klar machen hier und auch für die Leute, die zugucken, es obliegt mir nicht, andere Schiedsrichter zu beurteilen, die mit mir in derselben Spielklasse pfeifen oder in der zweiten Liga. Ja. Das ist nicht meine Aufgabe. Ja. Wir unterhalten uns immer, um ein bisschen auszuholen, wir haben ja ein bisschen Zeit, aber nur ein bisschen.
Jede Menge.
Wir unterhalten uns immer auf unseren Stützpunkten. Letztens waren wir in Potsdam zusammen in den Bundesliga-Schiedsrichter, da gucken wir uns Situationen an, dann vergleichen wir die für diese einheitliche Regel auslegen. Wir wollen ja alle, dass man Gleiches mit Gleichem bewertet. Hm. Das wollen ja nicht nur die Zuschauer, das wollen ja die Fußballfans, das wollen nicht die Funktionäre, das wollen wir genauso. Hm. Das geht aber nicht immer, weil es immer Ermessen im Spiel ist bei gewissen Entscheidungen. Auch da ist es keine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Und deswegen muss man sich am Ende die Frage stellen, kann ich es vielleicht besser entscheiden am Ende oder ist die Entscheidung, die ich dort getroffen habe, zu 100% falsch? Nein, es gibt immer Indizien für einen Schiedsrichter auf dem Platz, irgendwas zu beurteilen in der Schnelligkeit. Was ist mit dem Ellbogen? Wofür benutzt er den Ellbogen? Wir unterscheiden zwischen man sagt manchmal, wenn man den Ellbogen als Waffe einsetzt. Wenn du den Ellbogen ausfährst und wirklich so eine Schlagbewegung machst. Natürlich, in dem Moment siehst du es. Und das ist das Sezieren von Bildern im didaktischen Sinne. Wenn ich die Zeitlupe sehe, ja, er sieht den Spieler vor sich, er kommt mit hoher Dynamik, er weiß, dass ein Spieler vor sich ist, er hat den Ellbogen in der Höhe. Natürlich kann man da auch auf Rot kommen, sicherlich. Aber es war auch nicht falsche Gelb zu zeigen, weil der Arm war angelehnt, er trifft nicht ganz mit der Spitze, es ist eher Hals-Kopf-Bereich. Man kann alles auch für eine gelbe Karte auslegen. Am Ende ist halt das Problem, dass der Spieler halt eine Kopfverletzung hat. Steht der sofort wieder auf? Das kann ja auch passieren. Dann sagen alle, ja, gelb ist völlig in Ordnung. Mhm. Und dann dreht sich die Meinung komplett. Das ist natürlich die komplette Schwierigkeit. Dreimal Bielefeld, schwere Kopfverletzung, dass alle sagen, okay, da wäre vielleicht Rot besser gewesen. Aber nichtsdestotrotz kann man hier dem Schiri irgendwie keinen Vorwurf machen.
Mhm. Wir spielen dann halt auch nochmal 4 Slow-Mos, wo es dann auch nochmal anders aussieht als eure Wahrnehmung auf dem Platz dann ist.
Ja, gut.
Das finde ich wirkt immer noch mal deutlich brutaler, wenn du das dann siehst.
Ja, klar. Aber das ist das Didaktische. Also wir dürfen nicht alles sezieren. Ne? Man muss auch gewisse Entscheidungen, gewissen Ermessensspielraum gerade in den Foulspielbereichen lassen. Es ist nicht alles schwarz und weiß. Wenn wir jetzt das Foulspiel mit dem Fuß betrachten, da haben wir ja auch gewisse Grundlagen. Das Regelwerk, das hat unterteilt in 3 verschiedene übermäßige Härte, ja, rücksichtsloses Einsteigen. Da gibt es Unterschiede, aber diese Unterschiede auch noch wieder aufzuarbeiten, was ist denn wirklich rot? Komme ich mit einem gestreckten Bein? Ist der Fuß, ist es eine offene Sohle? Ist das Bein durchgestreckt? Komme ich mit hoher Dynamik? Wie ist das Trefferbild, wie man das so schön ausdrückt immer? Das kann man auch für den Ellbogeneinsatz letztendlich bewerten. Die Häufigkeit dessen macht es jetzt so interessant für die Öffentlichkeit, wie Handspiel, wie manchmal kommt es eine Häufigkeit von diesem Stempeln von oben auf den Fuß, gab es eine Häufigkeit mal, wo ganz häufig von oben so drauf getreten wurde, wo gesagt hat, das muss unterbunden werden. Wir achten da schon. Das ist nicht so, dass wir sagen, um Gottes Willen, das geht uns alles durch. Wir achten da drauf und das ist uns wichtig. Und es ist natürlich wichtig. Ich meine, Matthias Jörnbeck ist Arzt, der ist Chirurg.
Ja.
Der weiß,
mit solchen Zweifel Sachen direkt behandeln.
Der könnte rein theoretisch könnte auch direkt dabei könnte da rangehen. Aber der weiß schon, wie schwer so eine Verletzung ist. Und da würde ich keinem irgendwie einen Vorwurf machen, mir selber vor allem noch gar nicht, wenn ich das in der Sekunde falsch beurteile oder anders beurteile oder regeltechnisch es so beurteilen muss. Das darf man ja nicht vergessen.
Mhm.
Wir wollen das vergangene Fußballwochenende abschließen mit der Breaking News Meldung von unseren investigativen Sky-Reportern, heute ausgebuttelt Torben Hoffmann und Florian Plettenberg, Manuel Neuer und Thomas Müller werden noch in dieser Woche ihre Verträge beim FC Bayern verlängern. Bei Lewandowski scheint es sich noch einen Moment zu ziehen. Wie verfolgst du, Patrick, solche Diskussionen rund um Verlängern? Er bleibt, er geht.
Warte, ja? Ganz kurz. Gar nicht.
Juckt dich null.
Das juckt mich null, merke ich jetzt. Mhm. Das juckt mich überhaupt nicht.
Wenn du dich auf ein Spiel vorbereitest, beschäftigst du dich auch mit ein bisschen Trivia rund um beide Mannschaften?
Ja, muss man. Das Gute in der Bundesliga ist, wenn man schon etwas länger dabei ist, die Spieler wechseln ja nicht so häufig in der Bundesliga. Ja. Also man kennt schon die Leute,
kennst
die da spielen.
Kennst du die Leute? Kennst du die Menschen? Was sind das hier für Menschen?
Was sind das für Lichter? Ja. Man kennt sie. Das ist was anderes, wenn ich jetzt in der dritten oder vierten Liga, wobei ich fast gar nicht eingesetzt werde, aber in der dritten Liga pfeife und dann beschäftige ich mich wahrscheinlich noch mehr mit den Mannschaften, weil ich die Spielertypen und die Spieler gar nicht so sehr kenne wie in der Bundesliga.
Aber beschäftigst du dich mit den Typen auch oder nur mit den Spielern als solches?
Ich kenne die Typen.
Du kennst doch meinen Partner.
Dann erzähl doch mal.
Man muss genau gucken, mit wem man es zu tun hat.
Wer ist denn der größte Drecksack, den du jemals vor der Pfeife hattest?
Lass mich ganz kurz überlegen.
Wir machen schnell eine Fußballwoche.
Das war schnell.
Immer schnell. Die Eintracht übernimmt Camp Nou. und löst ein Beben aus beim FC Barcelona. Ich habe jetzt gehört, die Barca Ultras wollen aus Protest das nächste Heimspiel boykottieren. Ne, Timo, so ist es doch?
So,
jetzt hast du gar nicht zugehört.
Ich musste mit der Regie sprechen.
Ich sage einfach mal Meier.
Ja.
Sie wollen das nächste Heimspiel boykottieren. Das, was Eintracht Frankfurt da geleistet hat, der Verein sportlich und die Fans, war außergewöhnlich. Hast du es geguckt?
Ich habe es in Teilen geguckt, nicht alles.
Guckst du ein Spiel auch, um es zu genießen? Oder kannst du ein Fußballspiel auch genießen?
Ja.
Oder guckst du immer, was macht der Kollege da unten?
Sowohl als auch. Okay. Ich kann Fußballspiel genießen und ich kann auch das, was uns auch viele nicht abnehmen, man kann auch in Teilen Fußballspiel genießen, wenn man selber pfeift. Weil wann fällt der Schiedsrichter am wenigsten auf und wann muss er am wenigsten machen? Wann? Sagt es mir, ihr beiden. Wann?
Ich würde gerne die Frage an Timo Schmidtchen weitergeben.
Wann fällt ein Schiedsrichter am
wenigsten auf? Wenn er gut pfeift, dann fällt er
wenigstens auf. Nein, wenn die Fußball spielen.
Wenn das Spiel gut ist.
Ja.
Wenn da nicht getreten wird wie die Karussellpferde. Ja. Ja. Und
Karussellpferde getreten.
möglicherweise schreibe ich mir auf.
Wie ein Karussell.
Man muss auch Marker setzen.
Sehr gut.
Wenn man ein vernünftiges Fußballspiel als Schiedsrichter leiten darf, dann freut man sich auch darüber. Und dann kann man das auch in Teilen mit genießen, weil man ja auch letztendlich mit Fußball aufgewachsen ist, als Schiedsrichter in den meisten Fällen. Und man hat nicht so viel zu tun. Man sorgt dafür, dass das Spiel gut ist, man lässt es laufen, man kann mit allen Möglichkeiten, die einem das Regelwerk hergeben, mit Ermessen, mit Vorteilen, kannst du ein Spiel richtig geil machen. Und das ist ja auch unsere Hauptaufgabe eigentlich, neben der kompletten Umsetzung des Regelwerks und Disziplinar. Das ist ja eigentlich das, was uns eigentlich gar nicht so viel Spaß macht. Ich muss ja sanktionieren, immer wieder ermahnen. Ich muss da ermahnen, ich muss da eine gelbe Karte setzen, zu Not da eine rote Karte, dann muss ich mit dem reden. Das ist ja alles, gehört alles zum Werk des Schiedsrichters dazu.
Ja.
Aber am meisten bringt es uns Spaß, wenn wir zu einem guten Spiel beitragen. Und das ist doch eigentlich das, wofür, wir sind ja irgendwo Dienstleister, wofür wir eigentlich auch unser Hauptaugenmerk drauf legen müssten. Und das tun wir ja auch. Und wenn die Fußball spielen und es geht hin und her und das Spiel läuft hin und her und es kommen Pässe zustande, es werden vernünftige Zweikämpfe geführt, dann fällt der Schiedsrichter am wenigsten auf. Weil wenn es Foulspiele 30 auf der Seite und 30 auf der Seite gibt, es gibt teilweise Spiele, wo es über 40 oder 50 Foulspiele gibt, dann musst du halt auch jedes Foulspiel beurteilen. Und das schaffst du nicht immer, jedes Foulspiel zu 100% zu beurteilen. Hm. Richtig zu beurteilen. Und dann hast du auf einmal auf der einen Seite eins, wo du vielleicht abpfeifst und auf der gegenüberliegenden Seite ein ähnliches Foulspiel, was du vielleicht nicht abpfeifst. Und schon kommst du zu einer Disbalance bei 30 oder 40 Foulspielen und die Leute sagen, was macht der da schon wieder? Aber dass da gar nicht mal so geil Fußball gespielt wird, das ist dann egal, weil man ja dann wieder irgendeinen sucht, dem man das anlasten kann. Mhm. Das sage ich jetzt mal zu meiner Verteidigung.
Das Spiel in jedem Fall habe ich sehr genossen. Das war wirklich ein Jahrhundertspiel, eins für die Ewigkeit. Und mal gucken, wie weit es Eintracht Frankfurt noch treibt in dem Wettbewerb. Gibt es einen Club eigentlich, den du persönlich favorisiert? Also ist ja meistens ist es ja so, dass sich die Vereine sich ihre Leute in frühester Kindheit aussuchen, sie mit einem Schlüsselerlebnis versorgen und dann wird es schwer, da loszulassen. Also bei den meisten Fußballinteressierten ist es so.
Ich bin fußballinteressiert.
Ja. Ja, Buschi sagt das auch. Also Buschi ist ja jetzt auch einfach, sagt er ist Fan und Freund von gutem Fußball und ja. Hatte immer so gewisse Sympathien mal. Das hat auch variiert. Ne? Borussia Dortmund war mal oder ist es immer noch?
Ich komme ja aus Hamburg.
Ja.
Gebürtig auch.
Altona.
Also nicht hier Altona, aus Hamburg, Mümmelmannsberg komme ja. ich. Das ist, da ist, da ist der Hase ist dann, zu Hause. Das ist mein Heimatverein, der Mümmelmannsberger Sportverein. Ja. Schöne Grüße gehen raus. Ja.
Also bist du Werder-Fan?
Also nein. MSV Hamburg, um das mal in aller Deutlichkeit nochmal zu sagen. Ja, okay. Nein, wenn man in Hamburg, mein Vater damals hat mich zu einem Verein mitgenommen als kleines Kind.
Ja. Und, das
da,
meine ich. Ja. Das
da habe ich mal ja. und da war ich auch mal hinterm Zaun.
Ja.
Und es gibt ja mehrere Vereine in Hamburg. Möge sich jeder seinen Teil denken.
Ja. Gut. Ja, nee, das lassen wir ruhig so kryptisch. Wir gucken mal, ja. was die Community sagt dazu.
Community hier. Gibt's sowas?
Ja. Wir haben eine Community. Natürlich. Guck mal hier. Alles Gute zur 30. Er hat keine Max Barfuß, hat nichts verpasst.
Ja. Und darüber natürlich noch ein Lob an Patrick. Das ist auch ganz voll, das Internet hier. Die feiern dich.
Vielen
mögen
Dank.
Dich.
Ja, laut Wikipedia ist Camp Nou jetzt das neue Stadion der Eintracht. Das habe ich auch gesehen.
Ja, Top-Schiedsrichter.
Ne? Für mich gehört er unter die Top 3. Das geht, glaube ich, an dich. Eines Tages wird es geschehen. FC International. Jawohl.
Voll vom Redezeit
kämpfen. Ich muss zuerst, nee, ich kämpfe nicht. Ich kämpfe nie. Ich kämpfe nie.
Wenn man Gäste hat. Ein sehr höflicher Gastgeber.
Absolut. Das habe ich mir auf die Fahnen geschrieben und ziehe das durch.
Ich soll hier Fragen auch stellen. Ich habe nämlich ja auch Fragen außer
Community. Ich stelle mal eine Frage mit Bayern, Augsburg, Elfer von Patrick. Möchtest du drüber reden?
Ja.
Mach mal.
Haben wir. Stell mal die Frage mit dem Bayern-Augsburg-Elber von Patrick.
Ja.
Was für eine Frage?
Ich soll dir die Max Frage stellen mit dem Augsburg-Bayern-Elber von Patrick.
Also ja, folgendes.
Ja,
ich habe hier, so sieht's scheiße aus. Oh, sollte man nicht sagen, so sieht's nicht so gut
auf
aus.
Auf keinen Fall.
Ich entschuldige mich dafür. Das sind gelbe Karten, die ich vorbereitet habe. Ich habe einen Bastelkurs gemacht. Da ist die Frage von Max Zander zu Bayern-Augsburg. Wieso musste er sich die Szene in der Review-Area nochmals ansehen? Normalerweise reicht doch der Hinweis vom Kollegen Tobias Wels, dass es ein klares Handspiel ist und auf Elfmeter entschieden werden muss. Daher möchte ich gern von Herrn Ittrich wissen, wieso bei solchen klaren Geschichten dennoch die Schiris angehalten werden, sich die Szene nochmals anzuschauen.
Weil es keine faktische Entscheidung ist. Die gibt es nur bei Abseits oder bei innerhalb, außerhalb. Es ist keine faktische Entscheidung. Oder wenn der Ball an der Hand des Angreifers landet, der eine direkte Torschance hat und dann diese auch mit einem Tor vollendet, dann ist es auch letztendlich faktisch und kann nicht in der Review Area angeschaut werden. Aber hier kann es immer noch eine Ermessensgrundlage sein. Und deswegen muss ich mir das in der Review Area anschauen. Ganz zu Beginn des VAR-Systems hat man gesagt, wenn es klare Entscheidungen gibt, könnte man die auch rein theoretisch kommunizieren und der Schiedsrichter übernimmt die. Ja. Das hat man geändert. Man hat gesagt, bei jeder Ermessensentscheidung, außer die, die grundsätzlich vom VAR-Protokoll, das ist übrigens 60 Seiten lang, festgelegt ist, muss ich mir die Situation nochmal anschauen. Weil ich ja eine Wahrnehmung auf dem Platz habe. Meine Wahrnehmung war, ich habe gesagt, ich sehe den ausgestreckten Arm, aber ich habe gedacht, der Ball landet hier oben im Bereich des Oberarms Schulter und nicht an der ausgestreckten Hand. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe mir übrigens 2 Tage lang echt Vorwürfe gemacht, dass ich das nicht gesehen habe, weil ich mich geärgert habe.
Ja, aber du bist mega transparent damit umgegangen. Also das ist auch noch
eine Frage. Das mag ja sein und das mache ich auch gerne und das ist auch okay, aber wenn ich jedes Mal irgendwie reinschreibe, ich habe einen Fehler gemacht, dann irgendwann ist auch nicht mehr gut. Also das macht man nicht, passiert nicht, ja, ohne Frage. Man kann damit transparent umgehen. Das ist auch so mein Weg, das finde ich auch grundsätzlich gut. Aber nichtsdestotrotz ärgere ich mich darüber, weil diese Entscheidung, die ich dort nicht korrekt getroffen habe, ja in meiner Beurteilung, die ich ja bekomme, ein Fehler ist. Mhm. Und wenn ich jedes Mal einen Fehler habe, dann heißt es auch, okay, dann ist irgendwann deine Entscheidungsqualität nicht mehr so gut, okay, dann kriegst du vielleicht nicht mehr so viele Spiele. Wir haben auch ein Leistungsprinzip.
Ja.
So, und dann heißt es zwar, Das wurde ja korrigiert, dafür ist der Videoassistent da, da hat er gut funktioniert. Ja. Das ist auch richtig. Ja. Trotzdem habe ich einen Fehler gemacht auf dem Platz. Denn ich möchte mit null Fehlern vom Platz ohne Hilfe des Videoassistenten runterkommen, weil das mein Anspruch ist. Das ist mein Ehrgeiz.
Ja, man muss es den Leuten zu Hause vielleicht auch nochmal erklären. Es ist vom DFB immer ein, wie sagt man, Schiedsrichterbeauftragter im Stadion.
Ist ein Beobachter und ein Coach unisono. Also okay. Wir haben in der Bundesliga, in deiner höchsten Spielklasse hast du sowohl einen Beobachter als auch einen Coach. Aha. Der Coach kann aber auch der Beobachter unisono sein. Das heißt, er ist im Stadion und guckt sich das Spiel nochmal am Fernsehbild danach an und bespricht es dann nochmal zwei Tage später mit mir, wenn sich alles beruhigt hat, macht er nochmal eine Aufarbeitung mit dem Spiel mit mir. Ja. Wenn das Spiel nichts hergibt, sag ich mal, wo wirklich nichts los ist, dann kann man das auch belassen.
Aber der kommt dann nach dem Spiel in die Kabine,
kommt dann danach, erst so eine
Banane zusammen, sprecht über die wichtigsten Szenen oder guckt euch was an.
Meistens trinken wir noch einen Kaffee dazu. Und dann sprechen wir über die Szenen und sagen ein kurzes Fazit zum Spiel und dann wird das Ganze aber nochmal aufgearbeitet, weil du bist ja auch ähnlich wie ein Spieler, bist du ja nach dem Spiel auch, man kann auch mal platt sein nach so einem Spiel.
Ja.
Und dann, manchmal sieht man auch nicht alles immer gleich so ein.
Ja.
Manchmal hat man auch, muss man...
Du stehst noch unter dem Eindruck.
100%. Ne? Ja. Und dann muss man auch gewisse Sachen nochmal sacken lassen und dann bespricht man das nochmal. Und das sind alles ehemalige Schiedsrichter aus der Bundesliga oder teilweise Top-Assistenten der letzten Jahre, die diesen Beobachter- bzw. Coaching-Job haben. Das ist ein Kreis, der ausgewählt wurde als Coaching-Kreis und der Beobachter kann aber auch separat da sein. Das heißt, es ist ein Beobachter, der schreibt einen kleinen Bogen vorweg und dann kommt nochmal der Coaching-Bogen hinterher. Also es ist ein relativ großes System, mit dem wir da beurteilt werden. Und nochmal, wir werden beurteilt. Das heißt also, für die ganzen Menschen, die immer glauben, man macht diese Konzessionsentscheidung so gerne, das ist ja auch das Blödsinn, weil ich mache dann zwei Fehler.
Ja.
Ich mache die Fehler nicht mit Absicht und ich möchte sie gar nicht machen.
Zweimal falsch ist nie richtig.
Zweimal falsch ist nie richtig.
Bam. Ganz genau. Ich hab's drauf einfach.
Das ist Wahnsinn. Übrigens, das war die Vorlage.
Könnt ihr euch vorstellen, dass Dennis Aitekin einen YouTube-Account hat? Hier schreibt ein Dennis Aitekin, wie wird man so ein geiler Schiri wie du?
Ja,
man kann sich da natürlich benennen, wie man will.
Das klären wir gleich, ob auf der Suche nach dem wahren Dennis Aitekin. Wir machen eine ganz kurze Pause. Hier ging es auch gerade, Pia hat es noch in die Community reingeschrieben, ob die Schiedsrichter bei der Handspielregel eigentlich noch durchbrechen.
Ob sie noch
durchblicken. Wir schwenken eine Fahne und gucken in den Kulturbeutel. Und den Üblich der Woche haben wir ja auch noch. Wir haben noch so viel. Kurze Pause, bis gleich.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade! Mit Frank Buschmann und Wolf Fuchs.
Heute zu Gast Patrick Ittrich.
Der Patrick. Bist du nicht zufrieden mit dem Stempel?
Ich finde das relativ...
Irgendwas gefällt dir doch nicht.
Nee, das ist auf dem Punkt. Das ist auf dem Punkt.
Das ist auf dem Punkt. Das gefällt dir sehr gut. Mir auch. Blicken die Schiris eigentlich beim Handspiel noch durch? War die Frage.
Ja.
Das war der Cliffhanger vor der Pause.
Ja, schon. Wir blicken durch.
Aber?
Es gibt ein Aber, weil wir eine Wahrnehmung auf dem Platz haben und das dann sehen und das meistens nicht immer mit dem zusammenpasst, was im Fernsehbild zu sehen ist. Die Regel ist klar. Die Regel ist völlig klar und du bist nicht zufrieden, ne, mit dieser Aussage.
Nee, die Regel ist klar, die Regel ist völlig klar. Ich hör dir zu.
Die Regel ist klar und wir wissen, was wir pfeifen sollen.
Ja.
Aber die meisten möchten das anders haben, weil sie der Meinung sind, dass es gewisse Bewegungsabläufe beim Spieler gibt, die man nicht mit Handspiel bestrafen sollte.
Sag mal.
Wie zum Beispiel, ich springe hoch, habe meine Arme hier oben. Das ist ja immer, was ich von ganz vielen Abwehrspielern halte. Ich springe, darf ich das zeigen?
Ja, natürlich.
Okay, ich zeige das mal ganz kurz. Ich muss mal kurz die Hobuchse runterziehen hier.
Ja, das ist wieder so runter.
Wenn ich hochspringe als Spieler, dann kann ich ja normalen Bewegungsablauf haben. Ich springe also in dieser Position hoch, oder ich springe so hoch oder ich springe so hoch.
Ja.
Das ist dann unnatürlich. Ja. Das wird als unnatürlich ausgelegt. Ganz genau. Ja. Das ist der Eingesprungene.
Ja.
So, dann nehme ich halt in Kauf, dass der Ball gegen die Hand geht und dann ist es halt Handspiel. So, jetzt ist halt die Unterteilung zwischen unnatürlichem Bewegungsablauf und natürlichem Bewegungsablauf manchmal nicht ganz einfach und nicht ganz fließend. Mhm. Deswegen ist diese Beurteilung in Teilen natürlich schon schwierig. Aber auch das ist klar definiert durch diese Referenzszenen, die wir haben. Und jetzt will ich mal ein Beispiel nennen, damit es ja richtig undurchsichtig wird.
Ja.
Ich mache ganz schnell.
Ja.
Handspiel.
Ja.
Ich strecke meinen Arm aus.
Ja.
Streck verbreite auf. Meine Körperfläche unnatürlich mit einem Blocken.
Ja.
Der Ball geht gegen die Hand. Geht zu einem im Abseits das stehenden
das
Spieler.
Das ist die allzeit bereit, immer bereit.
Aus der früheren Zeit. Aber da gibt es noch den. Aber ist egal. So. Ich blocke den Ball. Der Ball geht zu einem im Abseits befindlichen Spieler, der eingreift und den Ball ins Tor schießt. Mhm. Tor, ja oder nein oder Strafstoß. Wir reden von einem strafbaren Handspiel. Mhm. Hand blocken. Also wir sagen, dass ein Blocken eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche ist. Kein bewusstes Spiel, sondern ein Blocken.
Ja.
Abseits stehender Spieler köpft den Ball ins Tor. Toranstoß, so müsste man das im Regeltest mal aufschreiben, oder Strafstoß.
Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden.
Das hatten wir am Telefon schon und ich habe es da auch nicht verstanden. Genau.
So, also das Handspiel ist strafbar. Es gibt definitiv einen Strafstoß, aber der Ball gelangt ja nun zu einem Spieler, der ein Tor schießt, aber der steht im Abseits. Darf ich jetzt dieses Abseits sozusagen overrulen und der Ball geht ins Tor oder muss ich regeltechnisch auf Strafstoß entscheiden? Ich verkürze das, sonst wir haben ja nicht mehr so viel Sendezeit. In diesem Fall gibt es Strafstoß, weil das Verbreitern der Körperfläche in diesem Fall es nicht zulässig für die Regel macht, diesen Vorteil gelten zu lassen und Tor zu geben. Das heißt, es muss einen Strafstoß geben.
Ihr habt die Situation aber noch nicht geklärt.
Genau. Jetzt kommt die gleiche.
Mitten in den Feierlichkeiten. Rund um unsere 30. Sendung.
Ich muss mich bei den Fernsehzuschauern entschuldigen. Ja. Und jetzt gibt's die zweite Möglichkeit.
Ja.
Ich boxe den Ball weg und mit dem weggeboxten Ball geht er zum abseits stehenden Spieler und der schießt den Ball ins Tor.
Ja.
Dann zählt das Tor, weil man sagt, das ist ein bewusstes Spiel mit dem Arm.
Dann zählt das
Dann
Tor.
Dann zählt das Tor. Diese Unterscheidung gibt's im Regelwerk. Man unterscheidet nicht zwischen Strafbarkeit, sondern man sagt, in diesem Fall unterscheidet man mit diesem Deliberate Play. Das sind dieses
Bad
Play.
Ja, so. Ja,
genau.
Jetzt kommen
die englischen Begriffe und jetzt rastet ihr aus.
Jetzt kommen wir ins Ziel. Ja, ja, alles klar.
So,
alles
und
klar.
Das sind die Unterschiede. Und das ist, gibt aber das Regelwerk nun mal so her. Und insofern
das
muss
sind
man
aber
da
jetzt sehr spezielle.
Das sind sehr spezielle Dinge, die man aber vielleicht, mit denen man sich, deswegen bin ich ja hier, mal auseinandersetzen könnte. Man kann das Regelbuch mal eben mal reinblättern. Aber das sind schon sehr spezielle Sachen. Aber man kann es ja mal gewusst haben.
Ja. Aber jetzt speziell ist, findest du, dass es, die Handspielregelung wird ja immer ein Stück weit modifiziert.
Ja.
Dann geht es mal um angelegt, dann geht es mal um die Höhe. Du weißt es.
Ich weiß es, weil man als Hauptpunkt die Absicht genommen hat. Und das finde ich ist für mich das Wichtigste überhaupt beim Handspiel. Ich muss erkennen.
Aktuell. Würdest du nur den Leuten erklären.
Aktuell. Ja. Aktuell ist das Wichtigste überhaupt die Absicht. Die steht über allem. Egal wobei. Beim Handspiel steht die Absicht über allem. Und da gibt es Indizien, indem ich meine Hand zum Ball führe. Das ist immer ein Indiz für Absicht. Das kann aus dem Reflex kommen, das kann aber auch bewusst sein. Mhm. Das heißt, Hand zum Ball führen ist immer Absicht, ist eigentlich immer ein strafbares Handspiel und wird dann geahndet.
Mhm.
Und dann gibt es
ja
aber.
Viele Grauzonen.
Und dann gibt es halt die Grauzone mit diesem. Körperfläche vergrößern, unnatürlich. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit im Regelwerk.
Mit reinrutschen, wo ist der Arm?
Ja,
mit
abgelegte Grätschen, Arm. Aber dafür gibt es dann Bausteine, die man dann sucht.
Abarbeitet.
In der Kürze der Zeit arbeitest du die ab. Und da ist halt das Problem, dass genau bei diesen Situationen die Abarbeitung mit der Wahrnehmung vielleicht nicht ganz funktioniert.
Das ist gerade die Abarbeitung der eigenen Wahrnehmung.
Ja.
Das ist eigentlich ein Thema für eine Diplomarbeit.
Ja, richtig. Aber da ich kein Akademiker bin, wird das bei mir nichts.
So. Kannst du ja noch.
Knapp nicht. Nein, ich mach das nicht. Und dann kann es halt sein, dass man eine falsche Wahrnehmung hat. Und dann muss man sich das Ganze nochmal anschauen. Und dafür gibt es auch Indizien. Und wenn ich das Handspiel in München nehme, wo der Arm hier draußen ist, natürlich kann man sagen, der Spieler will hochspringen und hat den Arm hier. Aber er nimmt damit in Kauf, dass er damit Handspiel mit Verbreiterung der Körperfläche macht. Und dann ist es halt Hand. Und das müssen die Spieler wissen.
Ja.
Aber ich weiß, was Hand ist.
Gut.
Nochmal zur Aufklärung.
Also auch wie die Regeln. Die Übergänge sind fließend. Und vielleicht muss man es auch ein Stück weit akzeptieren, dass es halt Graubereiche gibt. In
dem
Bereich, wo
Problem.
Man so oder so entscheiden kann. Es geht, wir können ja nochmal auf die vielleicht der eine oder andere noch präsent hat oder eine größere Öffentlichkeit präsent hat, um die Handspiele in den letzten Bayern-Dortmund-Partien wo es unterschiedliche Wahrnehmungen gab. Also ich erinnere mich an das, Corona-Jahr, als Boateng rutschte und nicht und gepfiffen wurde.
Und dann Hummels
auch. Hummels jetzt gepfiffen wurde.
Ja. Das Problem ist an der ganzen Situation, es wird Handspiele geben, von denen du sagst, okay, ist 80% Handspiel, 20% nicht. Und dann hast du ein ähnliches Handspiel in zwei Stadien, aber mit einer unterschiedlichen Auslegung, weil die Wahrnehmung des Schiedsrichters eine andere ist. Ja. Du kannst aber nicht eingreifen, weil die Schwelle für uns als Videoassistent ganz oben ist mit der klaren und offensichtlichen Fehlentscheidung. Und dann gibt es ja viele, die sagen, dann soll er sich es aber nochmal anschauen. Aber da ist genau der Bruch in dieser Definition, dass ich dann Tür und Tor aufmache für Willkür. Weil dann heißt es, dann kann ich mir jede 50-50% Entscheidung angucken und dann ist ein Bruch drin. Deswegen wollen wir mit Absicht diese Schwelle so hoch wie möglich halten, damit halt genau das nicht passiert. Und dieses Ermessen, das wird dem Videoassistenten abgesprochen, beziehungsweise Fehler in Köln, die gemacht werden, und weil wir Menschen sind, werden nicht akzeptiert. Ja. Weil man sagt, da hast du 20 Monitore, du hast eine Kontrollfunktion.
Du musst es doch sehen.
Und musst es doch sehen. Ja. Der Fehler des Schiedsrichters auf dem Platz. Und das ist eigentlich das, was ich mir selber immer am meisten vorwerfe. Ja. Wenn ich einen Fehler auf dem Platz mache, bin ich für das Spiel verantwortlich. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Also bin ich dafür verantwortlich. Aber man sagt, okay, das sehen wir dem nach. Jetzt ist der Videoassistent da und der greift nicht ein. Das ist der Buhmann. Mhm. Und dieser vielleicht auch Fehler, der dann mal gemacht wird, wird nicht akzeptiert. Obwohl da ein Mensch sitzt, der auch einen Fehler machen kann, das will nicht akzeptiert werden und das ärgert mich.
Ja, das ist vielleicht das größte Problem unserer Zeit, dass die Schwelle der Akzeptanz für Entscheidungen mitunter nicht mehr existent ist. Also, dass du, dass du nicht bereit bist, eine Entscheidung zu akzeptieren, es wird, auch dann in dem Moment höchste Emotion, das muss man natürlich alles immer noch mit einpreisen.
Ohne Frage.
Und dann wird es schwierig. Da kann man den meisten nur wünschen, dass sich die Gemüter mit dem Abpfiff dann auch beruhigen. Abkühlen, damit da, und das ist ja im Fall Zweier jetzt beispielsweise passiert, damit da emotional nichts verrutscht und man einfach sagt, man kann unterschiedlicher Meinung sein und das ist auch gut so und man kann den Unparteiischen kritisieren und das geht auch, dafür ist er in der Position, dafür wird er auch ein Stück weit bezahlt. Das ist eben auch mit eingepreist, aber dann irgendwann ist gut.
Jetzt darf die Grenze nicht überschritten werden.
So, das ist der entscheidende Punkt. Und das haben wir ja jetzt, die Diskussion haben wir jetzt auch rund um Bundesliga-Trainer Julian Nagelsmann, der sich damit auseinandersetzen muss, dass er persönlich angefeindet wird, seine Familie angefeindet wird für einen Aus in der Champions League. Also da muss man den Menschen halt vielleicht auch einfach nur sagen, wir reden über ein Fußballspiel. Und wir reden natürlich über einen emotionalen Ausnahmezustand, aber dann irgendwann ist abgepfiffen, dann kann man darüber diskutieren und dann ist auch gut.
Ja, ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, ob das die meisten wissen, ich bin Polizist und habe dann natürlich auch gewisse...
Straßenverkehr ist zum Beispiel auch viel
emotional. Ich bin auch... ja, was ist? Wenn ich in meinem eigenen Auto sitze und pöbel, dass der vor mir nicht losfährt, dann ist es nur in meinem eigenen Auto. Ja. Und dann kann ich es auch da drin belassen. Aber sobald ich das Auto verlasse, ich sage das mal sinnbildlich, das Auto verlasse, dann bin ich irgendwo in der Öffentlichkeit und dann muss ich auch gewisse Regeln einhalten. Ja. Dafür haben wir Regeln und ich finde Regeln gut. Man kann auch mal die Regeln ein bisschen dehnen, aber ich habe eine Regel zu beachten und die Regel gilt, dass ich keinen anderen Menschen beleidige, diskriminiere, verunglimpfe. Warum geht das nicht? Warum ist jeder der Meinung, im Fußball ist das erlaubt? Das ist rechtsfreier Raum. Im Internet, egal wo, im Stadion kann ich mich benehmen, wie ich will. Warum ist das so? Und wenn immer mehr dessen geduldet wird, dann ist die Schwelle zum Nächsthören auch einfacher. Und das finde ich traurig.
Ja, und trotzdem muss man ein Stück weit akzeptieren, dass im Fußballstadion natürlich eine besondere Atmosphäre und auch eine besondere Emotionalität herrscht. Und das ist ja auch etwas, was man haben will. Also was euch ja als Schiedsrichter trägt, was beide Mannschaften trägt, was Fernsehübertragungen, ich schließe mich da ausdrücklich mit ein, trägt. Und man muss es auch bis zu einem gewissen Grad abkönnen, wenn man in der Position ist.
Ohne Frage.
Nur wenn es dann jenseits der Grenzen des guten Geschmacks stattfindet und auch weit danach und es dann wirklich um Bedrohungsszenarien geht, da hört der Spaß auf.
Ja, also und das darf in keiner Art und Weise irgendwo akzeptiert werden. Ja. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Man kann nicht sagen, habe ich auch schon bekommen oder weiß ich von. Nee, das gehört, das ist nicht, und das muss mit aller Konsequenz, in welcher Form auch immer bestraft werden. Ja. Und das geht nicht.
Ja. Hast du einen Ittrich der Woche?
Ja, ich wurde ja eine Minute vor der Sendung gefragt, ob ich irgendwie mal kurz einen raushauen kann.
Wochen
ja.
vorher.
Ja,
ich habe wieder was gemacht.
Jetzt bin ich gespannt.
Genau,
ja, das ist auch eher. Ja,
ich bin immer ein Fan von tollen Schiedsrichterleistungen und vor allem guten Schiedsrichterleistungen. Und da nehme ich jetzt sinnbildlich nämlich Daniel Siebert für uns alle Schiedsrichter. So mache ich das jetzt.
Ja.
Weil die deutschen Schiedsrichter international auch einen sehr guten Job machen und einen hervorragenden Job machen. Und ich finde das immer toll, wenn ich das sehe. Und wenn man das Spiel sieht, das Daniel da gepfiffen hat.
Atletico Madrid
gegen Manchester City, was da los war, was da für Rambazamba war.
Die größten Rabauken im Weltfußball, wie Thomas Müller gesagt hat.
Ich halte mich aus solchen Spekulationen heraus.
Deshalb sag ich, gegen eine Mannschaft, die dann irgendwann gezwungen war, mit ähnlichen Mitteln zu raufen oder zu ähnlichen Mitteln zu greifen.
Ja.
Ja.
Ja, und dann eskaliert sowas natürlich, nicht nur während des Spiels, sondern auch nach dem Spiel. Und die, wie es gehandelt wurde mit der Ruhe des ganzen Teams, das er agiert hat, finde ich toll sowas.
Da war Zweier, Vierter, ne?
Ja, genau.
Und was ich total bemerkenswert fand, dass er es mit zwei Trainern an der Seitenlinie zu tun hatte, die ihn komplett ignoriert haben. Er stand immer nur da und hat sie so zurückgedrängt.
Ja, ja, ich glaube, die sind...
Und die haben einfach drüber gepfiffen und vorbeigeredet.
Völlig im Tunnel.
Ja.
Sinnbildlich.
Die Trainer.
Die Trainer, ja. Die sind so, ich glaube manchmal sind...
Andere Welt.
Ja, das ist auch eine andere Welt, aber manchmal, glaube ich, gibt es Spiele, wo man kann auch Trainer nicht immer erreichen. Das gilt auch manchmal für die Bundesliga. Manchmal sind Trainer nicht erreichbar und möchten auch nicht erreicht werden. Und da muss man gucken, gerade als Vierter, mit welchen Mitteln kann ich aber was ausrichten, weil man darf sie auch nicht alles gefallen lassen. Hm. Man kann nicht nur sagen, nur weil die im Tunnel sind oder so, dann darf ich jetzt irgendwie, dann dürfen die machen, was sie. Auch da hat alles Grenzen.
Hm.
Und manchmal ist es schwierig und man muss das gesamte Spiel, die Konsequenzen, alles muss man bedenken als Schiedsrichter. Das darf man immer nicht vergessen. Man hat das große Ganze auch im Auge als Schiedsrichter und nicht nur im Moment die eine Situation. Und das ist bei dem Spiel echt extrem gewesen, aber so wie das Ganze gelaufen ist und so wie sie es gemacht haben, man kann da auch, manchmal kannst du auch Schiedsrichter auch nicht viel ausrichten, wenn da so ein Rambazamba ist. Aber ich finde, das war schon stark.
Hat er denn eine ähnliche Tasche wie du? Um so langsam mal Richtung... Also wir müssen ja auch die Uhr immer im Blick haben.
Naja, ich dachte, du hast so eine Frage aus der Community.
Die wird dazu passen. Auf meinen gelben Karten habe ich noch eine Frage von Keno Peters. Ich würde gerne von Patrick Ittrich wissen, wann und wie die Schiedsrichter von ihren Ansetzungen erfahren und wie generell die Anreise zum Stadion organisiert wird. Und das kannst du ja mit deiner...
Mit deiner Fahne
Tüte kannst du das erzählen.
Mit der Fahne. Du hast deinen Kulturbeutel.
Wir erfahren von der Ansetzung früher als die Öffentlichkeit. Aber mehr sage ich dazu nicht, weil sonst hätten wir spekuliert, weil es muss ja Anreise geplant werden. Also die Ansetzung.
Die Öffentlichkeit erfährt, wenn ich das kurz sagen darf, am Samstagmorgen wäre nachmittags falsch.
Richtig.
Seit also, Corona. Wenn ihr es nicht vorher wüsstet, dann würde es ein reisetechnisches Problem geben.
Richtig.
So, deshalb.
Richtig.
Deshalb.
Aber du kannst dir nicht vorstellen, einige denken, dass wir schnell sind.
Ja, das stimmt.
So.
So wie ich zum Beispiel mit meiner Fahne.
Aber genau. Und die Anreise erfolgt dann. Erfolgt dann vom Hotel, gibt es immer einen Verantwortlichen, der die Schiedsrichter in das Stadion bringt und vom Stadion wieder weg. Manchmal auch in Corona-Zeiten ist man mit dem eigenen Auto angereist und jetzt gibt es wieder den Schiedsrichterverantwortlichen, Schiedsrichterbetreuer, Verantwortlichen einer Mannschaft bzw. eines Vereins, der einen dann ins Stadion bringt, begleitet und dann auch wieder zur Bahn, zum Flugzeug oder man fährt mit dem Auto nach Hause bringt.
Genau. Gut. Haken so, hinter.
Haken
jetzt
hinter.
Die Tasche. Und jetzt zeig
jetzt
mir
die
mal,
Tasche.
Was, zeig
es geht
mal
ja darum,
bitte, was du da was alles in deiner Tasche
ich alles in meiner Tasche. Das ist nämlich das Utensil, sozusagen, das ist mein mein Werkzeug, mit dem ich als Schiedsrichter auf dem Platz arbeite. Das habe ich noch mitgebracht, weil ihr das so gerne sehen wolltet. Einmal die Signalkarte. Die ist übrigens angeschnitten bei mir. Kann man das sehen?
Ja.
Ja. Oh. Weil, die sonst aus meiner Hosentasche rausguckt, aus der Gesäßtasche.
Und das sieht nicht so geil aus.
Und ich möchte keine Wirkung hinterlassen gleich. Bei einigen Spielern, die denken, sie sind gleich dran, das möchte ich nicht. Okay, deswegen muss die weg. Dann natürlich die gelbe Karte, die habe ich in der Seitentasche. Dann gibt es die Spielnotizkarte. Das ist zum Beispiel Bielefeld gegen Stuttgart, das Spiel, das ich gepfiffen habe. Hier sieht man, was ich da so alles markiert habe. Wo ist die Kamera? Ich sehe keine Kamera da hinten. Was ich so alles markiert habe.
Das ist das Besondere in diesem Studio.
So, man sieht die Kameras nicht, aber du musst das jetzt noch ein bisschen eindrehen.
Komm, ich mach mal.
Ja.
Ja.
So. Und so? Ganz und genau. So. Und da sind die Kreuze markiert mit den gelben Karten und die Spielminute und was für eine Art von Foulspiel oder Unsportlichkeit, ja, trage ich hier auf.
Ja.
Dann habe ich einmal noch hier so Stutzenhalter, alles was dazugehört. Ich habe ja hier, guck mal hier, das ist hier für die Dehnung vorher.
Ja, sehr gut.
Ja, wunderbar. Gut. Dann habe ich natürlich noch die Pfeifen in diversen Farben, denn ich in den meisten Fällen die Pfeifen nach Trikotfarbe wähle, damit es auch gut aussieht.
Du hast natürlich auch ein ästhetisches Empfinden, nachdem du arbeitest und auch pfeifst.
Korrekt.
Die rote fehlt, weil?
Weil ich Rot als Farbe nicht so gerne anziehe, weil auch Rot eine Signalwirkung hat und ich einfach Rot als Farbe, als Schiedsrichterfarbe nicht so gut finde. Hm. Und deswegen versuche ich Rot meistens wegzulassen. Hat nichts mit Aberglaube zu tun. Viele Schiedsrichter sind auch abergläubisch. Hm. Ich nicht so.
Da sieht blau man zu blau. Farben. Ja. Sieht deine Farben. Da, ja, hinter dir, der Thomas Müller beißt dich.
Der wollte mir was erzählen. Dann natürlich das Headset hier mit Ohrstück. Das ist ja das Wichtigste am ganzen System.
Pack nochmal aus.
Ja, genau.
Ist das batteriebetrieben?
Das ist nicht batteriebetrieben. Da gibt es einen Empfänger beziehungsweise ein Gerät, das im Stadion liegt, das dann die Firma, die dort zuständig ist, dorthin legt, prüft und dann connecte ich das und dann ist unser Headset vollkommen. Mhm. Genau, dann habe ich Stifte.
Tabletten, Schmerzen. Pack die Tabletten weg. Dann habe ich Tabletten.
Nein, das ist Thymian.
Ja, zum das Lutschen, ist einfach
wenn man
so ein
leichtes
Thymian-Lutschtablette.
Genau, richtig. Genau, also ein Tüdelkram ist da drin und natürlich
das Highlight. Du bringst als Chef,
ja,
Ref,
richtig, bringe ich
die Fahnen mit für deine Assistenten.
Ich bringe die Fahnen, das ist eigentlich das Schlimmste überhaupt, dass ich die Fahnen für die mitschleppen muss.
Also das ist aber das Ding, was Sascha Thielert immer in der Hand hat.
Ganz genau, das hat Sascha Thielert in der Hand.
Der Typ ist ja für mich ein Phänomen. Ich weiß, dass ihr gut befreundet seid, ja, und ich kenne ihn auch.
Ja, warte mal, und jetzt, das vibriert und sendet einen Ton, das kann man sich hintun, wo man möchte, aber ich habe es meistens am Arm. Ja?
Und jetzt pass auf, jetzt habe ich eine Abseitssituation gesehen,
ja,
und drücke hier drauf
und
dann kriegst du eine gewischt.
Aber volles Brett.
Sascha Thielert, als habe ich mal gesagt, ne, das ist mit seinen Augen ein Mann für die Wissenschaft. Der, ja, hat, der die Abseitssituation erkennt, ja, bevor sie stattfindet.
Richtig.
Im Millimeterbereich, das ist unwahrscheinlich.
Der
ich habe ein Urvertrauen
Antizipation in Sascha ist eigentlich Thielert sein zweiter Vorname.
Ja. Es ist sensationell.
Und er hat auch eine gute Flaggentechnik, ne?
Also
ja, da lass uns noch reingehen, ganz kurz. Die Minute haben wir noch.
Ja, wir haben wir.
Ich kann es nicht. Ich war ja über Jahrzehnte ein vorrangiger Assistent, bevor ich in die Bundesliga aufgestiegen bin.
Das natürlich
auch mal zu sagen.
Muss man ein guter Assistent gewesen sein? Muss man Pferd gewesen sein, um ein guter Jockey zu sein? Muss man ein guter Assistent gewesen zu sein,
wir haben in Deutschland
zu werden,
wir haben in Deutschland jahrelang das Prinzip gehabt, dass du in der nächsthöheren Klasse Assistent warst. Das läuft so langsam aus. Das heißt, die Spezialisierung der Assistenten, also reines Assistententum, Profi-Assistententum, sage ich jetzt einfach mal überspitzt, wird immer mehr eingeführt. Das heißt, es gibt nur noch reine Schiedsrichter und reine Assistenten in den Top-Ligen.
Ja.
Wir haben in Deutschland jahrelang das System gehabt, dass der Zweitligaschiedsrichter Assistent in der Bundesliga war. Ja. Das war ich von 2009 bis 2008 bis 2016. Genau, und das läuft jetzt aus. Und
bei wem warst du Assistent?
Ich war Assistent zunächst bei Weiner, dann bei Rafati und dann lange bei Stieler.
Mhm.
Und Sascha und ich waren bei Tobi jahrelang Assistent. Und dann ist der Sascha irgendwann zu mir gekommen, weil wir irgendwann mal in Hamburg gesagt haben, wenn wir in Hamburg einen Schiedsrichter haben, der in die Bundesliga aufsteigt,
dann
ist diese Kombo, die wir damals mit Norbert Gudzinski und Sascha Thielert hatten, dann gehen die anderen beiden bei dem mit. Das haben wir uns irgendwann mal festgelegt, also fast schon brüderlich. Zur Flaggentechnik ganz kurz. Es gibt in der Tat eine Flaggentechnik, die international sehr, sehr angepriesen wird und die auch wichtig ist.
Dem Flugverkehr nicht unähnlich.
Ja, ich möchte mich nochmal in aller Form entschuldigen. Also, es ist so, dass es gewisse Zeichen gibt, die auch so gezeigt werden müssen und nicht so lapidar irgendwie so oder so. Das macht auch kein gutes Bild nach außen, sondern es gibt eine gewisse Technik, die man zeigen muss als Assistent, damit man auch weiß, was möchte er wirklich?
Ja.
Und das kann man auch im Regelheft übrigens hervorragend nachlesen und auch nachschauen. Es gibt ganz klare Anweisungen, wie ich was zu zeigen habe. Das heißt also, ist es ein Foul, ja, dann hebe ich zumindest einmal die Fahne, wackel ein bisschen minimal und zeige dann die Richtung an. Ja, in so einem mehr oder weniger, wie viel Grad sind das? Sein Material ist gut.
11 Uhr oder
nicht? Ja, 11 Uhr machen wir 11 Uhr. Ne?
Kurz vor 11.
Kurz vor 11. 10 durch auf jeden Fall. Ne? So, zeige ich nur die Richtung an, zeige ich gleich in diese Richtung. Also es gibt gewisse Grundsätze der Fahrtechnik, die man zeigen muss und nachdem man auch bewertet wird.
Ja.
Und das
es muss untenrum geschwungen werden, ne?
Es muss untenrum geschwungen werden.
Obenrum gibt es einen Verweis vom internationalen Assistentenbeauftragten.
Ja, vom Gerichtshof. Nein, es gibt in der Tat da Techniken und wir haben in unserer sportlichen Leitung den Jan-Hendrik Salva, ja, ehemaliger Top-Assistent bei Markus Merck, ne? Der für die Schiedsrichterassistenten zuständig ist und der hat das im Auge. Nicht nur das, sondern auch die komplette Leistung der Schiedsrichterassistenten, die werden auch nochmal separat von ihm geschult und beurteilt, damit wir international sehr gut mitreden dürfen und können.
Kommst du doch mal wieder?
Nein, das war sehr aufschlussreich. Die Stunde ist umgegangen wie im Fluge.
Das ist 1926.
Wir müssen. Das ist auch deine Uhr, deine Schiedsrichteruhr,
das
ne?
Ist
deine
meine, offizielle. Das ist meine offizielle, mir selber gekaufte Uhr, die ich habe. Es ist keine Schiri-Uhr, die 90 Minuten anzeigt. Es ist eine ganz normale Uhr.
Zeigt aber an, kurz vor
eine Minute haben wir.
Eine Minute haben wir. 1926, das ist natürlich eine Pulsmessuhr, weil wir auch unsere Daten, die wir haben, an einen Athletiktrainer senden dürfen und senden können, der uns dann auch Auswertung gibt über unsere Leistung, nicht nur die Laufleistung im Spiel, sondern auch die Leistung grundsätzlich, was Training betrifft etc.
Mehr von dir in deinem Podcast. Sie haben jetzt die Chance zu sagen, wie er heißt.
Der heißt Refit.com, Podcast mit mir, Patrick Ittrich. Und da spreche ich mit allen Schiedsrichtern, die es so in den Sportarten gibt und mit vielen Spielern, mit Trainern, um die Schiedsrichterei aus allen Bereichen zu
machen. Hochinteressant, da war ich auch schon mal zu
Gast.
Natürlich ein sehr erfolgreicher Buchautor. Wer Ittrich lesen will, auch das ist möglich. Die Glanzparade kommt wieder am Samstag nach dem Topspiel um 21.30 Uhr. Und dann in einer regulären Ausgabe am nächsten Montag. Es geht um das TV-Duell des Jahres. Wolfuß gegen Frank Buschmann an der Konsole, kommentiert vom Gamer Brother, der hier zu Gast sein wird in der kommenden Woche. Das wird ein Ding. Die offiziellen Trailer gehen in dieser Woche raus. Wir bespielen das über alle Social-Media-Kanäle. Ja, und dann nächsten Montag der große Showdown. Patrick, schön, dass du da warst. Ich hoffe, du kommst mal wieder.
Gerne.
Einladung steht, wann immer du möchtest. Vielleicht nächsten Montag, wenn es so Kampfhandlungen kommen zwischen Buschi und mir. Das war die Glanzparade für diese Woche. Ihnen eine schöne. Bis zur nächsten. Danke, Timo.
Danke.
Tschüss. Auf Wiedersehen. Dann.